Alexander Zentgraf, Wohltäter und Monster in einer Person. Eine amerikanische Veröffentlichung zeigt, dass der frühere Pfarrer aus Schlieben ein verlässlicher Mitarbeiter von Joseph Goebbels war. Eric Curlander ist ein Experte für europäische Geschichte und für den deutschen Nationalsozialismus. Er studierte und promovierte in Harvard. Heute unterrichtet Eric Curlander an der Stetson University in Florida als Juniorprofessor. Mit seinem Buch Hitler's Monsters, A Supernatural History of the Third Reich warf er einen ungewöhnlichen Blick auf das Dritte Reich, auf Hitlers Monster, auf Schlüsselfiguren, die das Übernatürliche und die Grenzwissenschaften in der Zeit von 1933 bis 1945 für ihre Zwecke einsetzten. Laut Eric Curlanders Buch Hitlers Monsters kooperierte Alexander Zentgraf, der bis 1935 in Schlieben Pfarrer war, eng mit dem Reichspropagandaministerium. Als beauftragter Autor tat er sich hervor und als Propagandist und Nostradamus-Kenner. Goebbels engagierte ihn, um Nostradamus' Weissagungen im Sinne der Nationalsozialisten umzudeuten und um sie auf Papier zu bringen. Zentgrafs besondere Qualifikation war dabei nicht unbedingt seine akademische Vita, sondern seine ideologische Zuverlässigkeit. Das Buch Eric Curlanders fesselte mich. Was ich dort las, machte mein früheres, versöhnliches Bild von Zentgraf zunichte. Das ist der 9. Bücherkammer-Podcast. Nach unserer Winterpause sind wir wieder für euch am Mikrofon und geben Geschichten weiter, die uns bei unserer Arbeit sehr berühren. Mit der heutigen Folge möchte ich euch neugierig machen auf mein aktuelles Forschungsprojekt, die Region Herzberg und am Hakenkreuz. Darin versuche ich zusammen mit Ulf Lehmann, die größere Region um Herzberg in der Zeit von 33 bis 45 zu beleuchten, also Schlieben, Schönewalde, Übigau, Falkenberg und die dazugehörigen Dörfer. Die Geschichte über Schliebens Pfarrer ist dabei nur ein Schlaglicht. Wenn ihr Fotos, Informationen, Dokumente oder andere Sachzeugnisse zu diesem Projekt beitragen wollt, dann freue ich mich sehr über eure Mithilfe. Denn noch immer liegt ein allgemeines Schweigen über dieses dunkle Kapitel Geschichte. Nicht anders verhält es sich mit dem Leben von Alexander Zentgraf. Heute ist der 5. März. Ihr hört an dieser Stelle Christian Poser und Stefanie Kammer. Starten wir mit einer kleinen Szene. Ein fiktives Gespräch, das es so nie gab, aber hätte geben können. Die Inhalte sind allesamt belegt, die Gesprächssituation selbst aber nicht. Es handelt sich um einen Dialog zwischen zwei Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Alexander Zentgraf auf der einen Seite und Hanna Winterberg. Die junge Frau war von 1943 bis 1948 Pfarrvikarin in Schlieben. Das war eine Art geistliche Assistenz und Lehrzeit. Weil Pfarrer Walter Sens einberufen worden war, versah Hanna Winterberg die wichtigsten Aufgaben in der Gemeinde. Sie hielt Gottesdienste ab, teilte das Abendmahl aus, sie taufte und beerdigte. Das waren allesamt Aufgaben, die bis dato Männern vorbehalten waren. Sie traf in ihrer Schliebener Zeit sicherlich immer wieder auf Alexander Zentgraf. Der einstige Pfarrer war 1943 nach Schlieben zurückgekehrt. In Berlin hatte er zuvor promoviert und als freier Autor sein Leben bestritten. Er veröffentlichte Zeitungsartikel und Propagandaschriften. Seine Wohnung war durch Bombenangriffe zerstört worden. Nach seiner Rückkehr nach Schlieben wurde er zum stellvertretenden Bürgermeister und Standesbeamten ernannt.
Na, sieh einer an, das Fräulein Winterberg, so ein zartes Wesen. Wie schön, ihre Bekanntschaft zu machen. Sie versehen den Verkündungsdienst als erste Frau in diesem Amte hier. Die Zeiten verlangen uns wirklich Untragbares ab, aber mit ihrem Lächeln versöhnen sie sogar die größten Zweifler und Widersacher der Frauenwelt. Sie sind eine Kameradin. Wie alle Frauen im Reich, die mit all ihren politischen und geistigen Fundamenten für das neue Europa kämpfen.
Dürfte ich Sie bitten, Ihren Arm von meiner Schulter zu nehmen? Ich habe mich nicht freiwillig in diese Situation begeben.
Pardon, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Im Grunde meines Herzens freue ich mich, so eine junge Dame, die mit Schaffenskraft, Disziplin und Strenge die Gemeinde führt. Es ist Krieg. Wir müssen täglich Opfer bringen, müssen jedem einzelnen Kampfgeist und Kraft einflößen. Nur so werden wir überzeugen, siegen und unserem Herrgott angemessen dienen.
Ich möchte nicht, dass Sie so von ihm sprechen. Ihre Munde und schlimmer noch, Ihrer Feder entschlüpft nichts Gutes. Ich kenne Ihre Schmähschriften über den Philosophen Otto Weininger. Glauben Sie eigentlich selbst, was Sie da schreiben? Eine solche Menschenverachtung kann niemals im Einklang stehen mit dem christlichen Glauben.
Oh, Sie kennen mein schriftstellerisches Werk? Wie erfreulich. Aber nur, um es klarzustellen, ich verachte nicht den Menschen. Zu ihm sehe ich auf. Ich entblöße einzig und allein die Wesensart des Juden.
In Ihrem Aufsatz »Ein Jude treibt Philosophie«, da schreiben Sie »Der Jude«. Er ist der eine Pol der Menschheit, er ist ihr Schatten, ewiger Geist der Finsternis. Darum hasst er alles Reine und bespeit alles Große, da er es nicht anders erreichen kann. Darum reißt er alles nieder, was andere gebaut, und trachtet alle Zeit nach Schaden. Mit sicherem Instinkte schreiben sie weiter. Sucht er heute alles blonde, blauäugige, reine Menschentum zu vernichten. Jenes Menschentum, von dem er sich selbst seiner eigenen schwarzhaarigen, tieräugigen, kurzbeinigen Art peinlich erst ganz bewusst wird. Er sei das Wiedergöttliche. Pastor Zentgraf, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass solche Worte in der Bibel nicht zu finden sind. Auch sind sie mit dem Geist der Versöhnung, der frohen Botschaft und dem Gebot der Nächstenliebe unvereinbar.
Fahr wie Karin Winterberg. Verkennen Sie gerade, mit wem Sie es zu tun haben? Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda lobt den exzellenten Wert meiner Schriften. Sie schätzen meine kraftvolle Sprache und meine Verlässlichkeit. Soeben habe ich den Auftrag erhalten, die Weissagungen des Nostradamus für das englische Volk im Sinne unserer Kriegsziele auszulegen. Meine Schriften werden in Europa Aufsehen erregen. Sie werden kriegsentscheidende Wirkung erzielen. Nun gut, Sie sind ein junges Ding, was soll man da erwarten? In Kürze erhalte ich Nachricht vom Ministerium. Ich strebe an, eine schlagkräftige Darstellung Martin Luthers zu verfassen. Luther als Judenfeind soll sie heißen. Vielleicht überzeugt sie ja der Reformator selbst. Die Wahrheit lässt sich nicht spotten, mein Fräulein. Früher oder später fordert sie jeden vor ihren Richterstuhl. Auch Sie.
Er war ein Mensch mit vielen Gesichtern, dieser Alexander Zentgraf. Fürsorglich, verantwortungsbewusst und patriotisch auf der einen Seite. Gebildet, überzogen, ehrgeizig und radikal auf der anderen. Er hat ein beachtliches Werk an Veröffentlichungen hinterlassen. Er deutete Nostradamus-Weissagungen, er schrieb über Luther. Er begab sich in philosophische Diskurse, von denen wir eine Kostprobe bekamen. Er erfreute aber auch mit Eulenspiegeleien den Leser. Er verfasste eine Schliebener Kirchenchronik und forschte in der Geschichte des Schulwesens. Auch schrieb er für den Heimatkalender. All das klingt eigentlich nach einem sehr erfolgreichen Wirken. Und das war es auch. Zum Verhängnis wurde Alexander Zentgraf sein ausgeprägter Ehrgeiz, sein verbissener Erfolgswille und ein biografischer Zufall. Seine produktivste Schaffensphase fiel in die Zeit von 1933 bis 1945.
Ich, Alexander Zentgraf, wurde am 8. März 1893 in Thale am Harz geboren. Ich bin rein arischer Abkunft und evangelischen Glaubens. Bei Ausbruch des Weltkrieges trat ich sofort als Kriegsfreiwilliger ein und kämpfte in der Schlacht bei Langemark mit, wurde im Feldzug verwundet, ausgezeichnet und befördert. Ich habe seit 1918 in Wort und Schrift für den Wiederaufbau des Deutschen Reiches gekämpft.
An den Pfarrer Alexander Zenkraff erinnern sich nur noch die ältesten Schliebner. Er war beliebt und wurde geachtet. Er verstand es, die Menschen mitzureißen. Er tat ihnen Gutes, half mit Rat und Tat. Er brachte die Gemeinde voran. Die St. Martinskirche wurde beispielsweise großzügig umgebaut. 1934 wurde sie wieder eingeweiht. Viele Handwerker und Kleinbetriebe fanden dadurch Arbeit in diesen wirtschaftlich schwierigen Tagen.
In meiner geistlichen Tätigkeit im Pfarramt in Goldbeck und später in Schlieben widmete ich mich besonders der Fürsorge für den deutschen Arbeiterstand. Ich baute auch eine Kirche, die als erste in Deutschland die Zeichen des Dritten Reiches trug.
Was Zenkraff in seinem Lebenslauf für die Reichsschrifttumskammer hier stolz verkündete, ist bis heute ein Tabuthema. Ein neu gestaltetes Fenster der Schliebener Kirche enthielt ein Hakenkreuz und erinnerte an den Hitlerputsch von 1923. Paradoxerweise erwähnte Zenkraff in der von ihm höchstpersönlich verfassten Kirchenchronik aus den 50er Jahren für die Propstei Schlieben genau diesen Fakt auf Seite 166. Das ist genau die Seite, die in den wenigen erhaltenen Kopien der Kirchenchronik fehlt. Auch in meinem Exemplar fehlte diese Seite 166, sodass ich jahrelang die Information um die Hakenkreuzfenster nicht belegen konnte. Es gab lediglich Hinweise, mündliche Überlieferungen, mehr nicht. Bis mir Jean-Louis Rey, dessen Großmutter im KZ-Außenlager in Schlieben gefangen gehalten worden war, genau diese Seite schickte. Sicher wurde die Beschreibung des Kirchenfensters bewusst aus den Kopien der dreibändigen Kirchengeschichte entfernt. Doch zurück zu Zenkraff und seinem Leben. Als er sich nach dem Kriegsende auf dem Langen Berg in einer Gruft vor den Sowjets versteckte, da versorgten die Leute ihn mit Lebensmitteln und mit warmen Decken. Setzen wir genau an dieser Stelle wieder mit einer erdachten Szene an, in der wir Hanna Winterberg und Alexander Zenkraff über das unmittelbare Kriegsende in Schlieben sprechen lassen. Die geschilderten Ereignisse sind belegt. Sie stammen aus der schon erwähnten Kirchenchronik von Schlieben, aus der Feder von Alexander Zenkraff.
Sie hier, in der Stunde meiner größten Heimsuchung? Was wollen Sie, Fräulein Winterberg? Genugtuung? Weil mir die Truppen der Roten Armee ans Leder wollen?
Nein, ich bringe ihnen ein Federbett. Es wird kalt in den kommenden Nächten. Und hier etwas Brot. Es herrscht Ausgangssperre. Nur wenige werden sich hier oben hin zur Gruft trauen.
Warum tun sie das? Wir waren oft genug wie Hund und Katz. Wenn ich ihnen die Hand reichte, schlugen sie mit der Keule nach mir und spielten die moralisch reine, die gute Christin. Ja, ich habe auf die Falschen gesetzt. Hitlers tausendjähriges Reich überlebte nicht mal seine Jugendjahre, und die Russen werden gnadenlos über uns herfallen. Ich weiß ja, was unsere Truppen in Russland angerichtet haben. Noch vor 2 Jahren war ich in Kiew, und nun, ich sitze in den dunklen, nassen Katakomben der Stadt, wie ein Verbrecher. Wie sieht es aus in Schlieben? Erzählen Sie.
Es ist schlimm. Am 21. April rückte eine Vorhut der Roten Armee von Naundorf herkommend in Schlieben ein. Bürgermeister Knoche ließ uns alle im Stich und flüchtete. Unser Stützpunktkommandant Paul Krause, er verhinderte, dass Schlieben bis zum letzten Blutstropfen, wie sie sagten, gehalten werden sollte. Auch wir haben mitgeholfen und haben die weiße Fahne am Kirchturm gehisst. Dann kamen 12 schwer bewaffnete Männer und 3 Frauen vom sogenannten Freikorps Adolf Hitler. Sie holten die Fahne noch einmal runter. Aber schon bald war sie wieder gut zu sehen. Ein unnötiges Blutvergießen wäre sonst über uns alle gekommen. Verschliebener, die wegen Einquartierungen ihre Häuser verlassen mussten. Die fanden nachts in der Kirche bei uns Unterschlupf. Wir sangen und beteten, aber niemand schlief. Es kam zu mehr als 70 Suiziden in den letzten Tagen bei uns. Viele hatten sich selbst auf den Dachböden oder in Ställen gerichtet. Niemand traute sich, ihre Leiber von den Stricken zu holen und die Leichen zusammenzutragen. Schließlich nahm ich mich dieser schweren und leidvollen Aufgabe an. Noch immer spüre ich die Last ihres Gewichtes auf meinen Schultern und schlimmer noch, in den Tiefen meiner Seele. Ich betete für jeden Einzelnen um Gottes Gnade. Es herrscht so unsagbar viel Trauer. Unser Doktor, er verabreichte seiner sechsköpfigen Familie und zwei Patientinnen und auch sich selbst Morphiumspritzen. Dann öffnete er allen die Pulsadern. Diese furchtbare Prozedur überlebte nur einer, er selbst. Er erwachte inmitten der Toten. Das war der tragischste Fall. Ich dachte, ich könnte nicht mehr atmen, als ich davon hörte. In einem Haus am Markt, da fand man die Leichen von 11 Flüchtlingen aus dem Rheinland, die sich selbst das Leben genommen hatten. Nur ein 11-jähriger Junge blieb übrig. Er identifizierte dann auch die Toten. Es ist zum Verzweifeln. Mir blieb nicht viel mehr, als die Menschen an Gott zu erinnern. Ich legte ihnen meine Hand auf die Schulter und konnte nur noch schweigen. Ihre Trauer ist auch meine Trauer. Doch es sind fast zu viele. Die Last der vergangenen Tage übersteigt meine Kräfte. Genau deshalb bin ich hier. Pastor Zentgraf, Sie haben dem einen oder dem anderen Gutes getan. Das haben Ihnen die Schliebener nicht vergessen. Sie hatten ihnen Medikamente besorgt. Auch deshalb helfe ich ihnen. Nehmen Sie die Decke und das Brot. Nach der brenzligen Zeit wird jede Hand gebraucht werden, auch die Ihre. Wenn Sie sich mit Schuld beladen haben, so haben Sie nun genügend Gelegenheit, sie abzutragen.
Fräulein Winterberg, wenn Sie mir vergeben, so werde ich tun, was Sie vorschlagen. Gott behüte Sie und schütze Schlieben in seiner schwersten Stunde.
Während nach dem Kriegsende unter der sowjetischen Militäradministration die Entnazifizierung durchgesetzt wurde und viele Einheimische in die nun von den Sowjets genutzten Lagern landeten, blieb Alexander Zentgraf verschont. Warum ist unklar. Denn kaum ein anderer hier aus der Gegend hatte solch enge Kontakte zur aktiven Führungsriege der Nationalsozialisten. Eine kurze biografische Skizze zeigt den Weg dahin. 1935 schied Zentgraf aus dem Pfarramt in Schlieben aus. In Berlin arbeitete er von nun an als theologischer Pressereferent und als Schriftsteller. 1939 veröffentlichte er eine Gedenkschrift zur 400-Jahr-Feier der Einführung der Reformation in Berlin. Im Januar 1939 promovierte er schließlich an der Wilhelms-Universität zu Berlin und seine Doktorarbeit erschien unter dem Titel »Martin Luther als Publizist, Geist und Form seiner Volksführung«. 1940 bat Zentgraf den Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten um einen Druckkostenzuschuss für sein geplantes Buch »Luther und Großdeutschland«. Aus einem Briefwechsel, der im Bundesarchiv in Berlin liegt, geht hervor, dass Zentgraf 1942 beim Propagandaministerium die Ausarbeitung »Martin Luther als Judenfeind« eingereicht hatte. Der zuständige Bearbeiter schätzte die Inhalte als außerordentlich wertvoll ein. Er entschied, den Standpunkt der Parteikanzlei vor der Vorlage beim Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Josef Goebbels einzuholen. Die Beurteilung der Schrift fiel jedoch von dieser Seite negativ aus. Zenkra versuche Luthers Antisemitismus breiten Kreisen des evangelischen Kirchenvolkes nahezubringen, hieß es. Als rein christliche Tendenzschrift eingeschätzt, lehnte die Parteikanzlei die Veröffentlichung des Manuskriptes am Ende ab. Dafür erschien 1943 schließlich die hetzerische Schmähschrift über Otto Weininger, von der wir schon gehört haben, unter dem Titel »Ein Jude treibt Philosophie«. Zentgraf pflegte also enge Kontakte zum Propagandaministerium. Offensichtlich kannte er auch den Chef des Reichsrundfunks, Eugen Hadamowski. Dieser befragte ihn über die Nostradamus-Weissagungen zum möglichen Kriegsende. Laut Zentgraf beauftragte auch er ihn, ein astrologisches Pamphlet in englischer Sprache zu verfassen. Nostradamus and England, hieß es. Es ist in einem Verlag in Süddeutschland gedruckt worden. Joseph Goebbels selbst war begeistert von der Idee, Nostradamus' Weissagungen für die Ziele der Nazis umzudeuten. Und er hatte Erfolg damit. Am 19. Mai 1942 schrieb Goebbels in sein Tagebuch:
Bernd reicht mir eine Ausarbeitung über die von uns zu betreibende okkultistische Propaganda ein. Hier wird in der Tat einiges geleistet. Die Amerikaner und Engländer fallen ja vorzüglich auf eine solche Art von Propaganda herein. Wir nehmen alle irgendwie zur Verfügung stehenden Kronzeugen der okkulten Weissagung als Mithelfer in Anspruch. Nostradamus muss wieder einmal daran glauben.
Eric Curlander, der schon zu Beginn erwähnte Historiker, lieferte mir eine Einschätzung über die Rolle von Alexander Zenkraf. Er schrieb vor ein paar Tagen in einer E-Mail: Goebbels employed many individuals via his RPM for various purposes in varying durations. Zenkraf appeared to be a more reliable employee in matters of Nazi ideology and astrological propaganda than, say, Kraft or Kritzinger. But it's hard to tell from the limited sources whether they were close partners. I would guess not. He does not appear to have been a high-ranking member of the RPM. Ins Deutsche übersetzt sagte Eric Curlander so in etwa: Goebbels beauftragte viele Leute über das Propagandaministerium zu unterschiedlichen Zwecken und unterschiedlich lang. Zenkraf erschien ideologisch verlässlicher als andere Astrologen des Propagandaministeriums, wie beispielsweise Kraft oder Kritzinger. Es ist jedoch schwer, in Anbetracht der schmalen Quellenlage zu sagen, ob er nun ein enger Partner von Goebbels war. Ich denke nicht. Zumindest war er kein hochrangiges Mitglied des Ministeriums, sagte Eric Curlander. Diese Beschreibung ist ziemlich hilfreich. Auch wenn Zenkraf nicht in der ersten Reihe der Propagandamaschinerie mitmarschierte, sondern unmittelbar dahinter, war er zu fast allem bereit. Er diente sich an. Dafür spricht das Hakenkreuzkirchenfenster, ganz genauso wie die Hetzschrift über Otto Weininger. Zenkraf war bereit, seinen christlichen Glauben, seine Grundsätze und simpelste Ideale wie Menschlichkeit seinem Ehrgeiz und seinem Karrierewillen unterzuordnen. Jean-Louis Rey, wir hatten ihn auch schon erwähnt, dessen Familiengeschichte ja sehr eng mit Schlieben verbunden ist, der sagte mir vor wenigen Tagen am Telefon, mit wunderbarem französischen Akzent: Zentgraf war Zentgraf. Er nennt ihn immer Son Graf. Zentgraf war Zentgraf. Zuerst war er Christ, dann war er Nazi. Darüber habe ich viel nachgedacht. Ich selbst würde da wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen. Zenkraf war zeitgleich beides, Christ und Nazi. Offensichtlich Unvereinbares existiert in der Wirklichkeit oft parallel, und wir Menschen sind dabei Meister, mit der Schere im Kopf zu leben und sich widersprechende Rollen zu spielen. Wofür? Um unsere Ziele zu erreichen, um aufzusteigen und vielleicht auch vom Becher der Macht zu kosten. Auf Zentgraf traf das aus meiner Sicht genau zu. Er war Wohltäter und Monster in einer Person. Damit ist die Geschichte dieses Mannes jedoch noch nicht zu Ende erzählt. Er blieb, wie schon erwähnt, von der Entnazifizierung verschont. Nach wenigen Jahren, 1953, bewegte sich Zentgraf auf den Höhepunkt seiner schriftstellerischen Tätigkeit zu. Beim Westberliner Verlag Schikowski erschien das Buch Nostradamus, der Prophet der Weltgeschichte. Erste deutsche Gesamtausgabe der Vorhersagen zeitnah übersetzt und gedeutet von einem N. Alexander Centurio, Zentgrafs Pseudonym. Diese neue Fassung der Weissagungen verkaufte sich ausgesprochen gut. Bis 1993 sogar in 11 Auflagen unter leicht abgewandelten Titeln. Jede Buchhandlung kann das Buch noch heute bestellen. Prophetische Weltgeschichte heißt es inzwischen. Es kostet 5 €, also durchaus erschwinglich. Auch wurde Zentgrafs Buch in viele Sprachen übersetzt. Es erschienen dann Lizenzausgaben. Man kann davon ausgehen, dass Alexander Zentgraf bis heute zu den meistgelesenen Schriftstellern unserer Region gehört. Das war der 9. Bücherkammer-Podcast. Ich danke ganz herzlich Professor Eric Hörländer, dem Regionalbischof Matthias Senz, Pfarrer Philipp Schuppan, Jean-Louis Rey, Barbara Gluel und posthum auch Hans-Dieter Lehmann, der immer noch unvergessen ist, nach wie vor, mehr denn je fehlt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr unser neues Forschungsprojekt unterstützen würdet. Es wäre toll, wenn ihr nach Zeitzeugnissen sehen würdet, aus Schönewalde, Falkenberg, Übigau, Schlieben und den umliegenden Dörfern. Ich wünsche euch an dieser Stelle bessere Zeiten. Pflegt eure Ideale und bleibt euch treu. Schwimmt nicht immer mit der Masse mit, sondern fragt euch, wie ihr mit euch selbst am besten im Reinen bleibt. Die Geschichte vom ehrgeizigen Zentgraf, der mit allen Mitteln den Hintern an die Wand bekommen wollte, die spielt sich heute unter anderen Vorzeichen genauso tagtäglich auch ab. Jeder Einzelne entscheidet doch dabei selbst, welche Rolle er spielt. Die des Monsters, die des Wohltäters oder beides parallel. Passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt Menschen, sagt euch eure Stefanie Kammer.